Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Dynamo, Dynamo, Dynamo! Ja, gestern verloren, aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir bleiben oben. Dynamo, 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 Dynamo.
Hertha, Hertha, Hertha.
Die alte Dame.
Ich muss schon sehr bitten.
Sagt man doch so. Hertha, die alte Dame aus Berlin. Aber die Fans sind verrückt. Nur Bekloppte.
Moment mal, was war denn das hier im Frühjahr bei euch in Dresden?
Ha? Ja, da habt ihr Silvesterraketen auf unseren Familienblock geschossen. Verbrecher.
Ach, und dann zu blöden Elfmeterinnen zu kriechen.
Elfmeter? Erinnere mich nicht an Elfmeter. Da steigt mein Blut doch gleich wieder. Ach. Wie der Brekalo unseren Robert Wagner weggemäht hat. Das Schienbein gehäutet.
Ach Jottchen. Na, so ist es eben.
Und euer Toni Leistner, das ist genauso ein Knochenbrecher.
Der wurde ja auch bei euch hier in Dresden ausgebildet. Da lernt man wohl so eine Zweikampfführung.
Oh, oh nein.
Also wir verehren.
Jetzt muss ich erstmal meinen Puls checken. Oh, oh. Oh ja, der ist hoch. Das ist ja auch kein Wunder. Das regt uns eben auf, wenn solche Knochenbrecherbrigaden auf unsere feinfühligen Ballartisten treffen. Und dann steht hier in der Leipziger Straße noch so ein Fan, der diese martialischen Preußenhautrauftruppen vergöttert.
Na, euch war der Fußball-J ja nicht so gewogen. Gewonnen haben wir.
Und wie knapp. Fußballgott. Ob es einen Fußballgott überhaupt gibt? Der könnte gleich mal die ganzen Hertha-Fans zu sich holen.
Na nun, benimm dir mal, du Jammer-Ossi.
Jammer-Ossi?
Ja.
Wessi-Beule. An deiner Stelle würde ich dieses Wort überhaupt nicht mehr in den Mund nehmen.
Was denn? Jammer-Ossi?
Nein.
Ossi?
Nein. Ich meine Fußballgott. Gott ist etwas ganz anderes.
Ach, nee. Das weiß ich doch auch.
Sag mal, was stehst du überhaupt jetzt hier rum?
Ich gehe gerade in den Gottesdienst.
Was?
Hm?
Ich auch.
Da zu Hause, da bin ich Gemeindemitglied in der FEG.
Ach du Schreck. Und ich hier.
Dann sind wir ja quasi Geschwister.
Oh Gott. Oh, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt.
Ja, was unser Vater im Himmel wohl zu unserem Dialog sagt.
Als sein Aushängeschild
ungeeignet.
Los, komm. Zum Saal geht's dort hoch.
Du sag mal, habt ihr hier auch eine Jatterobe? Weißt du, wegen der Schals?
Oh ja, besser wär's.
Wie wird man Gottes Aushängeschild? Schwierige Frage, oder? Die beiden Fans eben waren ja so ganz bei sich, jeder in seinem Element. Hatten ihre Themen, ihre Meinung und versuchten die den anderen gegenüber auch richtig gut zu verteidigen, zu vertreten. Aber schon der Gedanke an Gott hat plötzlich in ihrem Leben eine unglaubliche Veränderung ausgelöst, oder? Auf einmal waren sie bereit, sogar ihre Schals an der Garderobe abzugeben, um Gott zu begegnen. Ich weiß nicht, wie du zu diesem Gottesdienst gekommen bist, was bei dir heute Morgen schon zu Hause los war oder auf dem Weg von hier, was für Gedanken dich beschäftigt haben. Wo du ganz zu Hause warst, in welchen Gedanken du hierher gefahren bist. Und dann eben diese Einladung. Mal 4 Minuten ganz von sich wegzusehen, mal alles fallen zu lassen, was mich bisher beschäftigt hat, und auf Gott zu blicken. Was für ein Segen muss darin liegen, wenn schon der Gedanke dieser beiden Fans, jetzt zum Gottesdienst zu gehen, an Gott zu denken, schon so eine enorme Veränderung auslöste. Plötzlich war das Thema Hertha oder Dynamo gar kein Thema mehr. Was für eine Kraft muss davon ausgehen, wenn man seinen Blick tatsächlich auf Gott ausrichtet, auf ihn hebt. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir weniger bei uns sind, nicht falsch verstanden, weniger bei unserem Denken, bei unserem Alltag und mehr bei Gott sind, ich glaube, dass das Leben aus dem Gebet heraus völlig anders ist. Viel freier, zuversichtlicher und in vielen Situationen vielleicht schlicht und ergreifend auch größer, fröhlicher. Ich wage mal die steile These heute Vormittag, Gebet befreit. Ich glaube, Gebet befreit. Befreit auch von uns selbst und unseren engen, selbstgesteckten Grenzen. Vielleicht bist du heute in diesem Gottesdienst und du bist noch gar kein Christ. Und diese ganz praktische Übung eben kam dir schon etwas ungewöhnlich vor. Ich denke, das ist nicht ungewöhnlich, solange du kein Christ bist, wenn du das so empfindest. Und ein Riesenkompliment, dass du sitzen geblieben bist, nicht gegangen bist, das einfach mal ausgehalten hast, finde ich wirklich stark. Und auch euch anderen, die ihr schon Christen seid, vielen Dank, dass ihr euch einfach mal so weit darauf eingelassen habt, wie ihr das getan habt. Das hat sicherlich jeder ganz individuell von euch gelöst. Vielen Dank, dass ihr euch in dieser Weise, in der ihr euch darauf eingelassen habt, mal darauf eingelassen habt. Warum habe ich diese praktische Übung an den Anfang gestellt? Naja, ich dachte, ich habe dieses wunderbare Gerät in dem Büro uns des Jugendpastors entdeckt und ich dachte, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ich finde das wirklich, spricht doch für ihn, für seinen Charakter, oder? Jemand, der sowas im Büro hat, herrlich. Er hat mir übrigens gesagt, er möchte nicht, dass ich das erwähne, also behaltet es für euch. Aber den meisten von euch ist natürlich klar, dass das nicht der Grund war, weil die meisten von euch wissen, dass unser Jugendpastor wirklich ein glaubensstarker Jesus-Liebhaber ist, der mit jeder Faser seines Lebens Jesus dient. Und so etwas ist einfach nur Ausdruck dessen, dass das bei ihm so ist. Ich hoffe einfach, dass ihr mal bemerkt habt bei diesem Gegensatz zwischen diesen beiden Fans und diesem Blick auf Gott, was es für einen Unterschied macht, einmal ganz aus der Ruhe herauszukommen und in Ruhe auf Gott zu schauen. Wenn ihr mich fragt, was Beten bedeutet, dann glaube ich ganz einfach das, dass wir unseren Blick mal weg von uns und hin zu Gott heben. Und dass darin eine unfassbare Befreiung liegt. Auch Lebenserleichterung liegt. Wegzusehen von sich und hin auf Gott. Im alten Israel waren die Männer verpflichtet, dreimal im Jahr nach Jerusalem zu gehen. Und wenn die dreimal im Jahr nach Jerusalem gingen, je nachdem, man kam die so aus allen Landesteilen, und dann mussten die am Schluss so einen kleinen Anstieg hochgehen, weil Jerusalem so lokal einfach so ein bisschen höher ist und der Tempelberg dann noch mal ein bisschen höher. Und in dieser Zeit und aus diesem Anlass heraus ist ein Psalmgebet entstanden. Ihr findet das in Psalm 121 in Gottes Wort. Ich lese euch drei Verse daraus vor. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Und später im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, im Hebräerbrief, klingt das ganz ähnlich. Da sagt uns Gottes Wort, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir haben diese Predigtreihe hier einfach mal über das Vaterunser, die heute startet, genannt kleine Gebetsschule. Worum geht's in dieser Gebetsschule? Am Ende, ich kann das Ergebnis schon an dieser Stelle vorwegnehmen, am Ende genau darum, dass wir lernen, mitten im Alltag immer wieder von uns wegzuschauen, hin auf Gott. Hin auf Gott. Sören Kierkegaard hat mal gesagt, beten heißt einfach Jesus reinlassen. Hin auf Gott schauen, Jesus reinlassen, in meinen Alltag, in mein Leben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Juden immer vor Gott stehend und zum Himmel blickend gebetet haben. Weil sie dabei an Gott gedacht haben und weil für sie der Himmel irgendwie oben ist. Wir beten unser Vater im Himmel und beten damit praktisch zu unserem himmlischen Vater, wie wir auch sagen. Und du darfst dieses Wort himmlisch ruhig im doppelten Sinne des Wortes verstehen. Einmal bezeichnet himmlisch ja den Ort, in dem Gott zu Hause ist und wo er wohnt, den Himmel. Und deshalb beten ja auch die Juden in dieser Haltung. Aber Himmel meint noch viel mehr. Himmel meint die Lebenswirklichkeit, in der Gott lebt und die uns umgibt. Deswegen sagen wir ja auch, dass Gott allgegenwärtig ist, dass er immer und überall da ist. Und das bringt uns zu dieser zweiten Bedeutung von Himmel, nämlich oder auch himmlisch. Wenn wir im Alltag von etwas sprechen, was himmlisch ist, dann sagen wir damit, das ist etwas Wunderschönes. Etwas, für das es eigentlich in dieser Welt kein Maß gibt. Es ist eben himmlisch. Und genau das trifft auf Gott zu. Er ist einfach himmlisch. Jetzt haben wir mit unseren Eltern vielleicht alle so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht waren deine Eltern, dein Vater, deine Mutter nicht besonders gut zu dir. Und vielleicht ist das sogar auch objektiv richtig, das andere sagen, das stimmt schon. Das war wirklich kein guter Mensch. Aber bei Gott ist das völlig anders. Er ist mit unseren Eltern nicht zu vergleichen. Selbst dann nicht, wenn du Traumeltern hattest. Wenn du sagst, also mein Vater, meine Mutter, wow. Wenn ich überlege, wie möchte ich als Vater, als Mutter sein, dann so und kein bisschen anders. Und doch ist Gott noch einmal in einer ganz anderen Kategorie ein guter Vater, ein himmlischer Vater. Eines Tages ist jemand zu Jesus gekommen und hat ihn genannt, guter Meister. Was muss ich tun, um mit Gott klarzukommen, um ins Reich Gottes zu kommen? Und wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, was nennst du mich gut? Was nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Also das war Jesu Bild von seinem Vater. Nur Gott allein ist gut. Matthäus 10, Vers 18, kannst du das nachlesen. Und interessant für mich ist, Jesus sagte das von Gott, obwohl er selber genau wusste, was Gott mit ihm vorhatte. Nämlich, dass er am Ende seines Lebens am Kreuz sterben würde müssen, für die Schuld aller Menschen. Also angesichts seiner eigenen Hinrichtung für die Menschen in dieser Welt nennt Jesus seinen Vater gut. Hey, das musst du erstmal verdauen, oder? Spätestens an der Stelle wird, glaube ich, klar, dass Gottes Gut ein anderes ist als unser Gut. Und vielleicht hast du das schon manchmal auch in deinem eigenen Leben so erlebt, dass du gedacht hast, wie? Wenn es einen guten Gott gibt und dann so? Oder du hast vielleicht im Leben andere beobachtet. Gottes Gut ist ganz sicher ein anderes Gut als unser Gut. Gottes Gut ist so viel höher, wie Gott höher und größer ist als wir. Aber so unbegreiflich Gottes Gut für uns Menschen auch oft sein mag, eines dürfen wir ganz sicher wissen. Gott ist in all dem, was er tut, immer für dich. Auch wenn dir manches in mancher Situation echt schwierig erscheint und du das mit deinem Bild von einem guten Gott nicht zusammenbringst. Jesus nennt seinen Vater im Himmel gut angesichts des Kreuzes. Jesus hatte verstanden, Gottes Gut ist ein anderes Gut als mein Gut, aber es ist immer für die Menschen. Und deswegen hat Jesus sich damit hineinnehmen lassen, weil er es auch gut mit uns meint, weil er unsere Rettung, weil er unser Heil wollte und immer noch will. Er will uns helfen, am Ende unseres Lebens bei ihm im Himmel anzukommen. Und er möchte uns auf dem Weg dahin begleiten, durch dick und dünn. Und das wird schon an den Bemerkungen Jesu zum Gebet deutlich, die er unmittelbar vor diesem Vater unser macht. Wir schauen mal rein, Matthäus 6, die Verse 6 bis 8. Jesus sagt, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir zu und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Bei den Griechen und Römern, da gab es so den Gedanken, dass man die Götter durch lange Worte, lange Gebete, viele Worte irgendwie ermüden kann. Ja, wenn man, so richtig so wie so Maschinengewehr, immer rauf, dass dann die Gottheit sagt, komm, ist gut, hör endlich auf, du kriegst ja auch, was du sagst. Das war so die Vorstellung. Wir müssen Gott bombardieren und beplappern bis zum Anschlag und dann wird Gott schon einknicken. Das ist nicht die Art, wie du beten brauchst. Gott ist für dich, denn ganz Kreuz. Glaubst du allen Ernstes, Christus ist für dich gestorben am Kreuz, um dir Leben zu ermöglichen, um es dir dann hier anschließend einen reinzudrücken? Was würde das für einen Sinn machen? Das macht keinen Sinn. Gott stellt uns wohl in Herausforderung, dass wir im Glauben wachsen. Das glaube ich auch und habe ich oft genug erlebt. Aber niemals, um uns zu schaden. Immer, um uns zu fördern. Die Griechen und die Römer haben so gebetet, weil sie kein Vertrauensverhältnis zu Gott hatten. Es ging ihnen einfach und einzig nur darum, ich will, meinen Willen. Und Gott, jetzt mach. Und genau das ist bei Gott anders. Gott sucht die Zwiesprache in der Stille mit dir. Schon wenn du die Stille beginnst, wenn du ins Gebet gehst, weiß Gott, worum du ihn bitten möchtest. Und wie ein guter Vater seinem Kind ja nicht einfach blind jeden Wunsch erfüllt, den das Kind an ihn stellt, so ist das auch bei Gott. Aber wie ein guter Vater sich über die Zwiesprache mit seinem Kind freut, gerade auch dann, wenn es was nicht versteht, so ist es auch bei Gott. Er freut sich. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst im Gebet, in die Stille gehst. Stille, das meint hier ja nicht nur, dass äußerlich Ruhe ist, sondern Stille meint ja auch, dass ich mir einfach mal Zeit nehme, auszusteigen aus meinem Hamsterrad, zur Ruhe zu kommen, auf Gott zu blicken, mich und das, was mich ausmacht, was mein Alltag ausmacht, einfach mal auf die Seite legen, um Gott ganz im Blick nehmen zu können. Und dann kannst du Gott fragen, Gott diese Führung in meinem Leben. Ich habe keine Idee, was du damit vorhast. Ich find's einfach nur blöd. Und Gott hält das aus. Der hat schon ganz andere Sachen ausgehalten. Der hält das aus. Da kannst du sicher sein. Und dann fang an, hinzuhören. Lies Gottes Wort. Herr, gib mir Einsicht in deinen guten Willen für mein Leben. Ich verstehe es gerade nicht. Ich begreife es nicht. Ich kann dir versprechen, vielleicht endet diese Zeit der Stille, des Gebetes nicht mit dir, bei dir mit einem Aha-Erlebnis, dass du rausgehst. Ja, ja, jetzt, klar, wie könnte ich nur so blöd sein? Vielleicht ist es das nicht. Aber Jesus hat gesagt, dein Vater, der ins Verborgene, in die Stille sieht, wird dich belohnen. Der Lohn dieser Unterhaltung Gottes mit, zwischen dir und Gott, den hat Jesus dir zugesagt. Der ist dir sicher. Wie der Lohn aussieht, da darfst du gespannt und fröhlich drauf warten. Aber dass Gott es dir belohnen wird, das ist sicher. Und wann du das erkennst, nur eine Frage der Zeit. Und damit komme ich zu dieser anderen Seite Gottes. Das Geniale an Gott ist für mich Folgendes. So nah Gott mir in der Stille kommt, zu mir nach Hause in mein Kämmerchen, um mir in meiner Gebetszeit, in der Zeit, in der ich mit ihm rede und sein Wort lese, mir immer wieder Dinge aufzuschließen, die wichtig sind für mein Leben. So nah mir Gott kommt, so groß ist er auch. Denk nochmal an Psalm 121, nochmal die ersten beiden Verse. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, nicht nur das. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der das gesamte Universum geschaffen hat. Vielleicht habt ihr in den letzten Wochen diese Artemis-2-Aktion verfolgt, diese Umrundung des Mondes. Nie waren Menschen weiter entfernt von der Erde als damals. 400.000 Kilometer. Also ich würde mal sagen, selbst der geübteste Wanderer kriegt da schon Blasen an die Füße. 400.000 Kilometer. 4 Astronauten haben das erlebt. Aber wisst ihr, im Weltraum ist es nichts. Das Licht liegt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück. 300.000 Kilometer. Und im Weltraum rechnen wir in Lichtjahren. Nicht Lichtsekunden, nicht Lichtminuten oder Stunden, Tage, Wochen, Monate. Jahre. Ich glaube, das verdeutlicht dir, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. Wer da zu dir in dein stilles Kämmerchen kommt. Und das Problem, das sich in deinem Leben auftut, dem dieser Gott nicht gewachsen sein soll und dem du das in deinem Kämmerchen sagen darfst, das zeigst du mir dann anschließend. Das würde ich gerne kennenlernen. Gott ist allen deinen Herausforderungen in deinem Leben gewachsen. Da kannst du dich voll und ganz drauf verlassen. Selbstverständlich können und dürfen alle Menschen mit Gott sprechen, also beten. Aber für uns Christen ist das nochmal, finde ich, was ganz Besonderes. Zumindest merke ich das bei mir, seit ich Christ bin, seit ich Sohn Gottes bin, seit meine Glaubensgeschwister Söhne und Töchter Gottes sind. Weil wir eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Gott haben. Eine Vater-Sohn, eine Vater-Tochter-Beziehung. Und es macht für uns auch im Alltag ja schon einen Unterschied, ob wir zu einem Supervater gehen, den wir als Supervater kennen und irgendwas dem sagen, oder ob wir zu unserem Vater oder unserer Mutter gehen und das ist ein Supervater, eine Supermutter und wir sprechen mit denen. Das macht einen Unterschied, oder? Diese persönliche Beziehung, das macht einen riesen Unterschied. Und das ist Gottes Einladung. Jesus formuliert, unser Vater. Dein und mein Vater. Persönliche Beziehung. Und das ist es, wozu Gott dich erwählt hat. Dafür ging Jesus ans Kreuz. Und ich weiß nicht, ob du diese Erwählung schon angenommen hast. Man wird nicht Sohn oder Tochter Gottes einfach so. Sondern du musst diese Erwählung Gottes annehmen. sagen, ich danke dir, Jesus, dass du auch für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast. Und ich bitte dich, komm nicht nur in mein Kämmerlein, sondern komm auch in mein Herz, in mein Leben. Ich möchte, dass du mein Leben in deine Hand nimmst und mich dem Himmel deiner Herrlichkeit entgegenführst. Weißt du, Gott ist ein vornehmer Gott. Der stülpt dir nicht einfach irgendwas über. Du musst das entscheiden. Und du darfst das entscheiden. Und falls du Gottes Kind geworden bist, dann darfst du deinen Vater im Himmel wirklich als himmlischen Vater ansprechen. Als deinen himmlischen Vater. Was bedeutet das? Wie geht's weiter, wenn ich mit meinem himmlischen Vater unterwegs bin? In Matthäus 6, Vers 9 sagt Jesus, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Was bedeutet, geheiligt werde dein Name? Von wem, wie? Der große Reformator Martin Luther, der meinte, na ja, der Name Gottes ist ja eigentlich schon heilig. Jetzt kommt es darauf an, dass ich auch entsprechend im Alltag lebe und diesem heiligen Namen alle Ehre mache. Nichts dagegen. Aber greift ein bisschen zu kurz. Es geht um mehr. Das beinhaltet das. Da hat Luther völlig recht. Aber es geht um mehr. Jesus hat ja nicht gebetet, unser Vater im Himmel, ich heilige jetzt deinen Namen. Sondern da steht ja so ein seltsames Passiv, oder? Dein Name werde geheiligt. Von wem? Wie? Was hat uns dieses komische Passiv denn zu sagen? Wenn man in Hesekiel 36, Vers 16 und folgende reinguckt, dann lesen wir dort Folgendes. Die Situation ist, dass Gottes Volk immer wieder auch Gott gegenüber ungehorsam geworden ist. Es hat nicht immer, auch nicht immer verstanden, dass Gottes Wille für ihr Leben gut ist, hat dagegen ausgeschlagen. Und Gott hat quasi so als pädagogische Maßnahme gesagt, okay, ihr wollt mal spüren, wie das ist ohne mich, dürft ihr. Und sie mussten ins Exil. Aber dort sagen jetzt die anderen Völker Folgendes über das Volk der Israeliten. Kannst du nachlesen, Hesekiel 36, ab Vers 20. Das ist das Volk des Herrn, doch sie mussten aus ihrem Land fortziehen. Und Gottes Reaktion darauf, geht gleich weiter, da sorgte ich mich, sagt Gott, um meinen heiligen Namen, der durch das Volk der Israeliten bei allen Völkern, zu denen sie kamen, entweiht worden war. Deshalb sagt zum Volk der Israeliten, so spricht Gott der Herr, ich mache das nicht euretwegen, nämlich das Volk wieder zurückholen. Ich mache das nicht euretwegen, Volk der Israeliten, sondern für meinen heiligen Namen, den ihr bei den Völkern, zu denen ihr gekommen seid, entweiht habt. So werde ich meinen großen Namen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, seine Heiligkeit zurückgeben. Und wenn ich vor ihren Augen meine Heiligkeit an euch offenbare, spricht Gott der Herr, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin. Also wenn Gott seine Heiligkeit an dir offenbart, hat das erstmal was total Positives. Gott hat eine heilvolle Absicht mit dir. Für Israel hieß das, wir dürfen wieder nach Hause. Aber es geht um mehr. Es geht darum, wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dass wir auf Gott blicken und auf sein großes Ziel mit dieser Welt. Auf sein großes Ziel mit allen Menschen und mit allen Völkern. Er möchte, dass alle Menschen ihn erkennen als den, der er für sie alle ist. Nämlich er ist ja der Schöpfer aller Menschen. Und er ist auch schon der Erlöser aller Menschen, der Retter aller Menschen. Nur es haben noch längst nicht alle Menschen angenommen. Und wenn du mit deinen Glaubensgeschwistern betest, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dann blickst du damit zunächst einmal weg von dir und hin zu Gott. Auf deinen himmlischen Vater, auf den, der weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Leute, und das setzt uns frei. Das setzt uns doch unfassbar frei, zu wissen, er weiß, was ich brauche, bevor ich bitte. Vielleicht rattert bei dir im Hirn immer, wie sage ich es ihm denn? Weißt du was? Völlig egal, er weiß es eh schon. Du kannst einfach mal laut stöhnen. Schon weiß es. Er weiß es. Du musst ihm das nicht erklären. Er guckt durch seinen Heiligen Geist, weil du sein Kind bist, mitten in dein Herz. Und er weiß alles. Das ist doch das Schöne. Wir haben doch nicht so einen Pillepalle-Gott, den wir belabern müssen, dass er uns am Ende hoffentlich unseren Willen gibt. Was wissen wir denn, wie gut unser Wille ist? Wie oft hast du dich im Leben schon entschieden und hinterher gedacht, habe ich eine blöde Entscheidung getroffen? Und er weiß es. Und er will dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und er weiß das schon, bevor du mit dem Beten überhaupt anfängst. Und deswegen bist du freigesetzt, bin ich als Christ freigesetzt, von mir wegzugucken. Nicht als jemand, der sich selbst egal ist, sondern Gott sagt, dass er für uns sorgt. Er weiß, was du brauchst, ehe du ihn bittest. Und du bist jemand, der bei ihm im Blick ist, der dich versorgt. Du betest als Versorgter. Verstehst du? Alles, worum du bitten willst, vielleicht für dein Leben, weiß Gott schon längst. Und er sagt, ich habe schon durchsortiert, ich weiß, was du brauchst, das gebe ich dir, das gebe ich dir so, das gebe ich dir so, das andere, lassen wir einfach. Versteht? Gott weiß es schon. Und deswegen kannst du beten, unser Vater im Himmel, danke, dass du mich versorgt hast. Danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Danke, dass du mit mir durch dieses Leben gehst. Danke, dass du im Himmel eine Wohnung für mich vorbereitet hast, in die ich eines Tages einziehen darf, wenn die mich hier in die Erde stecken. Ich bin von all dem befreit. Ich danke dir, Gott, dass du mir diese ganzen Sorgen entsorgt hast. Hier bin ich. Was kann ich dazu beitragen, dass dein Name geheiligt werde? Was kann ich dazu beitragen, wo du mir doch schon alle Last abgenommen hast, was kann ich dazu beitragen, dass dein Name geheiligt werde? Versteht ihr, was das für eine Befreiung ist? Natürlich müsst ihr auf Arbeit, keine Frage. Ihr müsst eure Kinder erziehen. Und auch die freundliche Dame im Großmarkt wird nicht sagen, wenn du mit den Artikeln vorbeigehst, geh mal, brauchst kein Geld, Tschüssikowski. Nein, du musst auch bezahlen, brauchst Geld, alles richtig. Ich weiß, die ganzen Abos, die jetzt kommen, ich habe die doch auch. Umso wichtiger ist es, dass wir uns das erstmal klar machen, wie es wirklich ist. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Ding, vor ein paar Wochen erinnert ihr euch noch, habe ich meine Flipchart hier hingemacht. Sein, einfach machen, Berufung erkennen. Wisst ihr noch? 2 Flipcharts, 3 Kartons. Und darum geht's. Das Sein, wenn ich das verstanden habe, was Gott für mich getan hat, dass er mich aus der Hölle gerissen hat, mich in den Himmel versetzt hat und bis dahin begleitet, wenn das mein Sein erfüllt, dann kann ich zum nächsten Schritt kommen und jede Situation im Alltag einfach nutzen, die Gott mir entgegenführt, um für ihn da zu sein, um auf ihn hinzuweisen. War gestern mal wieder Autoshoppen, mache ich immer mal zwischendurch. Ist Autoshop. Ja. Man geht einfach hin, guckt sich ein Auto an, geht wieder nach Hause und hat keins gekauft. Shoppen. Und wir kommen ins Gespräch. Und der Mensch, mit dem ich dort rede, sagt, ja, ich bin Katholik. Und wir reden über Gott. Und wir machen uns Mut. Versteht ihr? Ganz kurz, mitten im Alter, konnte ich nicht planen. Ich habe auch keine Berufung, Autohäuser zu bekehren. Einfach nur dahin gegangen. Wollte mir einfach nur Autos angucken. Sonst nichts. Sein, einfach machen. Und dann das Dritte. Herr, und was ist deine spezielle Berufung für mein Leben? Was möchtest du? Wozu hast du mich ausgestattet? Wofür schlägt mein Herz? Was ist mein Persönlichkeitsstil? Und welche geistliche Gabe hast du mir gegeben? Und die dann nochmal darüber hinaus zielgerichtet einsetzen. Ihr Lieben, darum geht's. Dein Name werde geheiligt. Vater, was ist mein Beitrag? Was ist das, was du für mich vorgesehen hast, dass ich an diesem Tag tun kann, damit dein Name geheiligt werde? Was ist deine spezielle Berufung für mich? damit ich in dieser Welt einen Beitrag dazu leisten kann, dass dein Name geheiligt werde. Es fängt beim Sein an. Nutz die Gelegenheiten, die Gott dir jeden Tag über den Weg führt. Und verfolge die Berufung, die Gott dir gegeben hat. Und mach das an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in dem Verein, in dem du tätig bist. Leb dort als Christ. Heilige den Namen Gottes. Kürzlich sprach ich mit einer Schiedsrichterin, die sagte, oh, ich bin in so vielen Vereinen und mache da so viel als Schiedsrichterin. Und jetzt habe ich entdeckt, es gibt noch weitere Christen. Sie sagt, großartig. Fangt an zu beten. Was heißt es, Vater, wenn wir hier in den Vereinen sind, deinen Namen zu heiligen? Was können wir hier tun? Versteht ihr? Wir müssen nicht aus unserem Leben auswandern, um Gott zu dienen, seinen Namen zu heiligen. Es ist Gott viel lieber, dass ihr in eurem Leben, in eurem Alltag, in euren Beziehungsgeflechten den Namen Gottes heiligt. Das ist sein Wille. Deswegen seid ihr noch hier. Hey, als Christen ging es uns im Himmel allen viel besser, oder? Großes Festmahl heißt da jeden Tag. Boah. Aber wir sind noch hier. Es gibt einen Grund. Der Grund ist, Gott hat dich berufen, in deinem Alltag, in deinem Umfeld, seinen Namen zu heiligen. Menschen klarzumachen, dass er ihr Schöpfer ist und ihr Retter und Erlöser. Und dass er für sie ist. Auch wenn nicht jedes Gut von ihm unser Gut im Alltag widerspiegelt. Aber er hat gute Absichten mit jedem von uns. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.